kleinen Wilden von Jackie Niebisch. Gelesen von Peter Kämpfe. Für die kleinen Wilden war nichts schöner als die Mammutjagd. Ah, nein, es gab etwas noch Schöneres: über die Mammutjagd sprechen, neue Tricks überlegen, sich ausdenken, wie sie beim nächsten Mal das Mammut in die Falle locken, es erlegen, lecker zubereiten und gemeinsam verspeisen. Herrlich! Was spielte es schon für eine Rolle, dass die kleinen Wilden noch nicht ein einziges Mal einen Mammut wirklich erwischt haben? Egal, dann eben morgen. Und wenn das morgen wieder schief geht, dann eben übermorgen. Gerade waren die kleinen Wilden aufgewacht, da kam die Sprache auf was wohl? Auf Mammuts. Einer fragte, was ist das oberste Mammutgericht? Das weiß doch jeder, rief der Allerkleinste der kleinen Wilden. Das, was an erster Stelle auf der Speisekarte steht. Ach so, ja, klar, was ganz oben steht. Oberstes Mammutgericht, das leckerste zuerst. Mammut, durchgebraten und mit Soße. Und das holen wir uns jetzt mal. Auf geht's! Doch die anderen kleinen Wilden wollten heute nicht mit auf die Jagd. Waren plötzlich sehr zurückhaltend. Also ich glaube, ich komme nicht mit. Ich auch nicht. Sie wollten lieber Beeren pflücken oder Blümchen sammeln.
Sag mal, was ist denn los mit euch? Wollt ihr keine Mammutjäger mehr sein?
Ja klar, wollten sie Mammutjäger sein, aber erst später wieder. Im Moment ist fleischlos angesagt. Und lieb Kind machen beim Mammut. Das Allerkleinste verstand die Welt nicht mehr.
Wieso denn das?
Weil wir Bammel haben.
Bammel?
Ja, vor diesem obersten Mammutgericht. Wir haben nämlich gehört, das ist nichts zum Essen, sondern ein echtes Gericht, das einen bestraft, wenn man beim Jagen erwischt wird.
Ach, das ist doch Quatsch mit Soße, fand der Allerkleinste das. Ich mag Mammutgerichte. Alle echten Jäger mögen leckere Mammutgerichte. Und wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann esse ich eben alles alleine.
Alleine? Das ganze Mammut?
Ja, saftige Steaks, knusprige Koteletts mit Pilzsoße, Feuertopf mit panierten Rippchen.
Da lief den kleinen Wilden wieder so das Wasser im Munde zusammen, dass sie ihre Bedenken vergaßen und sich nochmal überreden ließen. Sie schnappten sich Bratpfanne, Pfeffer und Salz und machten sich singend auf den Weg.
Was duftet so lecker im Sommerwind? Hia, hia, ho! Das ist ein Mammutsteak, mein Kind. Hia, hia, ho, he. Was brutzelt so saftig in der Savanne? Hia, hia, ho. Das ist das Mammut in der Pfanne. Hia, hia, ho.
Doch kaum waren sie in der Steppe und hatten zu Ende gesungen, da legte sich ein großer dunkler Schatten auf sie. Erhoben sich wie aus dem Nichts drei mächtige Mammuts mit schwarzen Richterperücken auf dem Kopf, die an einem Felsentisch saßen und mit Donnerstimme riefen,
»Da seid ihr ja! Wir haben schon auf euch gewartet, um euch endlich bestrafen zu können.«
»Ja, aber wir haben doch gar nichts getan. Ich jedenfalls nicht. Du etwa?«
»Nö, ich auch nicht.« Keiner von ihnen hatte was getan.
»Und ob ihr was getan habt?«
grollte das oberste Mammutgericht.
»Ihr habt das friedliche Mammut, das in eurer Steppe wohnt, verfolgt und gejagt, hinterhältige Fallen gebaut.«
»Ach, das waren doch nur so ganz kleine Kugeln.«
»Ihr habt ihm mit einem Bindfaden die Luft abgeknapst. Ihr habt es im Winter auf dünnes Eis gelockt, damit es einbricht.«
»Was können wir denn dafür, wenn das so dick ist?«
»Wolltet ihr es nicht immer zu braten? Habt ihr nicht jede Nacht von einem Schnitzel geträumt? Habt ihr nicht eben noch davon gesungen, ihr gemeinen kleinen Fleischfresser?«
»Ja, nee«, sagten da die kleinen Wilden. »Und also genau genommen sind wir gar nicht richtig Fleischfresser. Wir essen normalerweise viele Beeren und Müsli und Gemüse auch.«
»Auf frischer Tat haben wir euch ertappt. Oder wozu habt ihr einen Speer dabei? Und das ganze Kochgeschirr?«
»Der Speer? Damit wollten wir nur Pfifferlinge aufspießen«, sagte der Allerkleinste.
»Ja, ja, ja, stimmt genau«, kam ihm ein anderer zu Hilfe. »Das ist ein Pfifferlingsspeer. Stand extra auf der Packung und sogar noch eine Warnung. Für Jagdzwecke ungeeignet.«
»Ja, stand da wirklich«, rief wieder der Kleinste.
»Und
darf nie in Fleisch gepiekt werden. Vor allem nicht in Mammutfleisch«, krähte der Nächste.
»Ja, heilige Tundra doch mal!«
Dem obersten Mammutgericht platzte allmählich der Kragen.
»Wenn ihr nicht endlich eure Missetaten gesteht, kriegt ihr eine doppelt große Strafe aufgebrummt.«
Da steckten die kleinen Wilden ihre Köpfe zusammen und begannen untereinander zu beraten, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, alles zu beichten.
»Auf gar keinen Fall«, sagte der Allerkleinste.
»Mein Urgroßvater hat gesagt, man soll vor Mammutrichtern erst immer alles abstreiten
und nur das zugeben, was bewiesen werden kann.«
»Einen Beweis braucht ihr«,
fuhr das oberste Mammutgericht dazwischen.
»Kein Problem. Wir können jederzeit einen gewichtigen und unbestechlichen Zeugen präsentieren. Das Mammut.«
»Das Mammut?«
»Das betroffene Mammut selber.«
Der Allerkleinste erhob sofort Einspruch.
»Einem Mammut kann man nicht glauben. Das ist viel zu vergesslich. Das weiß doch jeder.«
Und die anderen stimmten zu.
»Der vergesslichste Vierfüßler aller Tundra-Zeiten.«
Das oberste Mammutgericht sah das völlig anders.
»Das Mammut ist äußerst zuverlässig. Im Gegensatz zu euch glauben wir ihm alles.«
»Alles, was es sagt?«
»Richtig.«
»Und uns?«
fragten die kleinen Wilden.
»Euch glauben wir eher weniger. Euch raten wir jetzt dringend, eure Taten zu gestehen.«
Jetzt war guter Rat teuer.
»Ich schlage vor«, flüsterte der Allerkleinste, »wir verduften. Auf die Plätze. Fertig. Los.«
Ließen die kleinen Wilden alles stehen und liegen, flitzten unter dem Felsentisch durch zwischen all den riesigen Mammutfüßen, rannten über Stock und Stein und danach noch weiter im Affenzahn über die ganze Steppe, so lange, bis sie endlich ganz aus der Puste nach Hause kamen, wo schon die Alten im Mondlicht vor der Höhle standen. »Könnt ihr uns bitte verraten, wo ihr so lange gesteckt habt? Wir haben uns Sorgen gemacht.«
»Drei riesige Mammuts mit schwarzer Perücke haben uns angegriffen«, schnaufte der Allerkleinste. »Und wir konnten uns gerade noch retten, stimmt's?«
»Genau«, schnauften auch die anderen kleinen Wilden. »So war's.«
»Oh, gleich drei Mammuts«, rümpften die Alten die Nase.
»Och, werden ja immer mehr.«
»Am besten schlaft ihr dann mal gleich drei Nächte vor der Höhle.«
Die kleinen Wilden schnappten sich ihre große Felldecke und kuschelten sich darin ein. Und nachdem sie auch noch ihre Köpfe darunter versteckt hatten, damit sie auch ja niemand sehen konnte, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Tag wollten die kleinen Wilden am liebsten in der Höhle bleiben, doch die Alten riefen: »Raus mit euch!« Sie drückten ihnen Körbe in die Hand und schickten sie zum Bärensammeln an die frische Luft. Vorsichtig schlichen sie durch die Landschaft auf einem heimlichen Pfad entlang. Doch kaum waren sie in der Steppe, tauchte
rums, wie aus dem Nichts wieder das oberste Mammutgericht vor ihnen auf. Dieselben drei mächtigen Mammuts mit schwarzer Richterperücke und versperrten ihnen mit dem großen Felsentisch den Weg. »Ihr denkt wohl, ihr könnt uns entwischen«, grollte es von oben.
Der Tisch war sehr hoch und groß, und die kleinen Wilden waren klein und verängstigt.
Wir sind überall. Vor uns kann man nicht weglaufen. Merkt euch das!«
Da bekamen die kleinen Wilden ziemlich viel Angst und riefen: »Liebes Gericht, bitte bestraf uns nicht. Wir wollten ja auch eigentlich gar nicht weglaufen.«
»Sondern?«
»Wir wollten uns gerade melden und alles von alleine gestehen.«
»Aufrichtig?«
»Ja klar, aufrichtig. Und als Wiedergutmachung wollten wir sogar gerade frisches Steppengras für das Mammut sammeln.« Und zum Beweis hielten sie ihre Körbe hoch. Das oberste Mammutgericht war durchaus geneigt, den kleinen Missetätern etwas Glauben zu schenken.
»Und was ist mit der längst überfälligen Entschuldigung?«
»Ja, die holen wir gleich nach«, versprachen die kleinen Wilden, und um ihren guten Willen zu zeigen, machten sie sich gleich auf den Weg. Ganz anders der Allerkleinste, der blieb stur, bereute gar nichts und ging auch kein bisschen mit zum Gras sammeln. »Warum denn auch? Ich habe doch gar nichts wirklich Böses getan.«
»Nichts Böses getan?« wunderte sich das oberste Mammutgericht. »Und was ist mit dem Speer, den ihr damals dem Mammut ins Hinterteil geschleudert habt, allen voran, du?«
»Ach, der Speer, der flog ja auch total komisch.«
»Und den schmerzhaften Treffer mit dem Speer habt ihr anschließend auch noch frech bejubelt.«
»Das war ja auch ein Volltreffer«,
trumpfte der Allerkleinste auf, nicht ohne Jägerstolz.
»Mitten in den speckigen Mammuthintern. Gab ja eine prima Zielscheibe ab.«
»Du gibst also zu, dass ihr dem Mammut wehgetan habt?«
»Nö«, gibt er gar nichts zu.
»Weißt du denn nicht, dass das Schmerzen bereitet?«
»Ach, für den war das doch bloß ein Mückenstich«, sagte der Allerkleinste.
»Und woher weißt du, Angeklagter, das so genau? Bist du denn schon mal selber hinterrücks und ohne Vorwarnung von einer gemein zustechenden Waffe gestochen worden?«
»Ja, na klar«, brüllte der Allerkleinste. »Und nicht nur einmal, wie das Mammut. Haha, gleich viele Male.« Und damit das oberste Mammutgericht das auch ganz genau sehen konnte, zog er sein Jägerfell hoch und streckte sein eigenes Hinterteil vor und zeigte auf seine mit Mückenstichen übersäte linke Pobacke. »Hier, bitte! Können Sie gucken, alles voller Stiche!«
»Ja, heilige Tundra!« Jetzt riss dem Mammutgericht aber der Geduldsfaden. Es haute rums auf den Felsentisch, dass die Steine zerbröckelten. Was soll man bloß tun mit so einem uneinsichtigen kleinen Sturkopf? Wer nicht hören will, muss eben fühlen. »Wenn du dich jetzt nicht schleunigst beim Mammut entschuldigst und dich wie alle anderen um Wiedergutmachung bemühst, dann wirst du dein braunes Wunder erleben.«
»Was für ein braunes Wunder?«
»Dann werden wir dafür sorgen, dass du im nächsten Leben als Mammut auf die Welt kommst.«
»Da lachen ja die Steppenhühner.«
»Richtig gehört. Damit du endlich lernst, was es bedeutet, anderen Lebewesen Schmerz zuzufügen. Mal am eigenen Leibe spürst, wie das ist, immer verfolgt und gejagt zu werden. Die Sitzung ist beendet. Marsch! Ab mit dir!«
Und mit diesen Worten schickte ihn das oberste Mammutgericht nach Haus, wo schon die Alten vor der Höhle standen.
»Wo kommst du denn jetzt her? So spät und allein!«
»Und nicht mal eine einzige Beere dabei!«
Sie zeigten auf die Decke, unter der schon die anderen kleinen Wilden lagen. Als der Allerkleinste zu ihnen hineinschlüpfte, fragten sie neugierig:
»Na, wie ist es dir ergangen?«
lachte der Allerkleinste. »Mich könnten die nicht einschüchtern. Ich habe diesem Gericht mal gezeigt, was ein echter Mammutjäger ist.«
Und kommst du morgen auch mit Steppengras für das Mammut sammeln? Als Zeichen unserer Freundschaft?«
»Och, nö«,
gähnte der Allerkleinste. Er war inzwischen sehr müde geworden.
»Echte Jäger sammeln kein Grünzeugs. Echte Jäger sammeln Steaks oder ein schönes Schnitzel. Außen kross und innen, ach ja.«
Und dann war er mitten im Satz in einen tiefen Schlaf gefallen.
Ach.
Mitten in der Nacht wachte der Allerkleinste plötzlich auf. Schrecklasnach! Was war denn mit seiner Nase passiert? Fühlte sich an, als hätte sie ihm jemand im Schlaf langgezogen, reichte ihn fast bis zum Bauchnabel runter und war voller struppiger Haare. »Ich werde ein Mammut«, fuhr ihm die Angst in die Glieder. »Ich krieg schon einen Rüssel!« Zuerst verkroch er sich tief unter die Decke und stellte sich tot. Dann, als er sicher war, dass ihn keiner bemerkte, schlich er zum Teich vor der Höhle, um dort sein Spiegelbild zu begutachten. Er beugte sich gerade über das Wasser, als er hinter sich eine donnernde Stimme hörte.
»Hose runter! Popo frei!«
»Was soll ich?«
Er drehte sich vorsichtig um und sah hinter sich das Mammut. Gar nicht freundlich wie gewohnt, sondern recht grimmig und mit einem Speer bewaffnet, wie ein wilder Jäger.
»Richtig gehört«, befahl das Mammut und schwang die Lanze. »Gesicht zur Höhle und Hintern rausstrecken!«
Der Allerkleinste fuhr zusammen.
»Bin nicht«,
flehte er und versuchte als Ausgleich sofort ein paar gute Taten anzubieten.
»Wie wär's mit etwas grünem Steppengras oder ein paar Tundrapilzen?«
»Dafür ist es zu spät.«
»Dann ist doch nie zu spät«, beharrte der Allerkleinste.
»Und ob es zu spät ist? Jetzt wird der Speer erstmal umgedreht, und zwar in deine Richtung. Hintern zum Mondlicht.«
»Warum denn zum Mondlicht?«
»Damit ich besser treffen kann.«
»Was denn treffen? Etwa mein...«
»Genau. Gib nämlich eine super Zielscheibe ab. Halt mal richtig still jetzt, sonst treffe ich noch daneben.«
»Das tut doch aber sicher weh, wenn du mit dem Speer auf mich wirfst«,
gab der kleine Wilde zu bedenken.
»Oh, das tut also nicht weh«, dröhnte das Mammut. »Das ist nur ein Mückenstich. Hast du das nicht selber gesagt?«
Und es machte einen großen Schritt rückwärts. »Jetzt nimmt es Anlauf«, dachte der Allerkleinste. »Das tut dann noch mehr weh.« Das Mammut machte 3 große Schritte rückwärts. »Hui, es nimmt einen noch größeren Anlauf«, dachte der Allerkleinste. Das Mammut ging immer weiter rückwärts.
»Jetzt nimmt es sicher extra Anlauf. Das tut dann noch viel mehr weh.«
Das Mammut ging weiter und weiter rückwärts.
»Oh, jetzt nimmt es sogar Riesenanlauf. Wie viel denn noch? Das hört ja gar nicht mehr auf. Der längste Anlauf aller Zeiten.«
Und das Mammut ging immer weiter zurück und weiter, so lange, bis endlich die Sonne aufging und es am Horizont verschwunden war. Und der Allerkleinste plötzlich aufwachte. Ganz erleichtert und ganz froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Er tastete vorsichtig alles ab, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo etwas Spitzes seine Spuren hinterlassen hatte, aber nichts war zu spüren. Nichts tat weh. Alles war wieder wunderschön in Ordnung. Besonders seine Nase. Die war kein Mammutrüssel mehr, war wieder eine ganz normale, kleine, wilde Nase. Am nächsten Tag war der Allerkleinste plötzlich sehr freundlich zum Mammut, überhäufte es geradezu mit guten Taten. Natürlich ganz heimlich, denn als echter Jäger wollte er auf keinen Fall dabei beobachtet werden, wie er dem Mammut ein leckeres Frühstück brachte.
»Hallo, Mammut«, rief er, »hier kommen 3 große Moosschnitten und andere grüne Sachen. Kannst du dir das bitte merken, dass ich das gebracht habe?«
Und mittags ging es weiter.
»Ein leckerer Pilzeintopf für dich, dazu 3 Butterblumensträuße und 5 Portionen Sauerampfer.« »Bitte auch merken, für später.«
»So viel merken«, wunderte sich das Mammut. »Wozu denn?«
falls dich das oberste Mammutgericht mal fragt.«
»Okay, merke ich mir.«
Zum Nachtisch gab es ein Bund saftige Karotten und einmal das zottelige Fellkraulen.
»Prick dir das bitte auch gut ein.«
»Okay, gut eingeprägt.«
Doch irgendwie klappte das denn doch nicht so gut mit dem Einprägen. Jedes Mal, wenn der Allerkleinste einen Test machte, hatte das Mammut das meiste wieder vergessen, wusste nur noch, dass es lecker geschmeckt hatte, aber was es genau war oder von wem, daran konnte es sich im Moment nicht mehr erinnern. Es war zum Haare raufen. Da hatte der Allerkleinste eine Idee. Zum Abendbrot brachte er ein kleines blaues Blümchen mit.
»Nanu, was ist das denn?« fragte das Mammut und schnüffelte neugierig daran. Duftet aber lieblich.«
»Extra für dich, als Gedächtnisstütze.«
»Was für eine Stütze?«
»Gedächtnis. Der Name dieser Blume soll dir helfen, dich an mich und all meine guten Taten zu erinnern.«
Das Mammut wollte sich gern erinnern. Gedächtnisstütze, ja, aber noch wichtiger war erstmal eine Stütze für den hungrigen Magen. Es konnte kaum abwarten, dieses zarte Blümchen ebenso zart auf seiner Zunge zergehen zu lassen.
»Halt!« rief da der Allerkleinste. »Ein namenloses Blümchen verspeisen, das ist total herzlos. Man fragt vorher, wie es heißt. Das ist viel netter.«
Das Mammut schämte sich für seine Roheit und bat vielmals um Entschuldigung.
»Darf ich den werten Namen der Blume bitte schnell noch erfahren?«
»Aber gerne«, sagte der Allerkleinste. »Allerdings darf ich den Namen nicht so einfach und schnell dahersagen. Das will das Blümchen auf keinen Fall.«
»Och, wieso denn nicht auf einmal?«
»Weil das Blümchen nämlich einen ganz besonderen Namen hat. Keinen Allerweltsnamen wie die anderen, sondern einen höchst bedeutungsvollen.«
»Ach so.«
»Bei dem man aufmerksam und konzentriert zuhören muss, damit er ja im Gedächtnis haften bleibt.«
Nachdem das Mammut das hoch und heilig versprochen hatte,
»Okay, bleibt haften«,
ließ sich der Allerkleinste nicht länger lumpen und sagte, »Das Blümchen heißt. Vergiss mein nicht und erinnere dich immer und ganz besonders vor dem obersten Mammutgericht an den Allerkleinsten der kleinen Wilden und all die vielen guten Taten, die er dir zukommen ließ, wie zum Beispiel jeden Tag frische Moosschnitten bringen, leckere Steinpilze in Hülle und Fülle sammeln und das zottige Feld kraulen und putzen, und vergiss auch nicht zu erwähnen, dass er dabei nicht nur immer freundlich, geduldig und warmherzig war, sondern auch immer ein offenes Ohr für all deine Mammutsorgen hatte.« Als der Allerkleinste den Namen zu Ende gesprochen hatte, war das Mammut bereits eingeschlafen.
»So ein Mist«, dachte er, »es vergisst schon wieder alles.«
Jetzt half nur noch der Trick mit dem Knoten. Sein Urgroßvater hatte nämlich mal erzählt, wenn ein Mammut immer alles vergisst, was man ihm sagt, soll man ihm einfach einen Knoten in den Rüssel binden, so wie sich die Menschen einen Knoten ins Taschentuch machen, wenn sie sich etwas merken müssen. Doch kaum hatte der Allerkleinste den Rüsselknoten fertig, wachte das Mammut auf, schnaubte und schniefte es so grässlich, dass der Allerkleinste wie ein geölter Blitz weglief. Von fern sah er noch, wie es dem Mammut gelang, seinen schönen Erinnerungsknoten wieder aufzulösen. Ah, das war ihm egal. Hauptsache nach Hause, wo schon die Alten vor der Höhle standen.
»Wo kommst du jetzt wieder her?«
motzten sie.
»Ganz allein und so spät?«
»Wo ist übrigens unser Pilzragout geblieben? Und aus dem Moosteppich in der Küche fehlen ebenfalls ein paar Stücke. Und der Strauß Vergissmeinnicht? Wo der geblieben ist, der für die Großmutter, das weißt du natürlich auch nicht.«
»Nö, keine Ahnung«,
sagte der Allerkleinste.
»Hat bestimmt das Mammut gemopst.«
»Das Mammut!«
Das klang aber mehr als komisch, fanden die Alten. Und das fanden auch die anderen kleinen Wilden, die schon unter ihrer Decke versammelt waren. Sie hatten Rückenschmerzen und waren ziemlich frustriert. »Wir haben den ganzen Tag frisches Gras gesammelt. Aber das Mammut hat nichts davon angerührt.«
»Kein Wunder.«
Der Allerkleinste krauchte zu ihnen unter die Decke.
»War halt bestimmt schon satt gewesen.«
Nachdem er das gesagt hatte, gähnte er extra laut, zog das Fell über den Kopf und schlief dann extra schnell und tief ein. Ja.
Der Allerkleinste kraxelte gerade in den Hügeln herum und dachte an einen neuen Plan.
Da traf ihn wieder der Zorn des obersten Mammutgerichts. »Du Tierquäler«, rief es ihm mit Donnerstimme entgegen.
»Was ich?«
»Ja, du. Von wegen einen dicken, fiesen Knoten in den Rüssel des Mammuts zu binden, was hast du dir dabei gedacht?«
»Was soll ich denn machen, wenn es immer alle meine guten Taten vergisst?«
»Hohoho«, staunte das oberste Mammutgericht, »der Angeklagte hat gute Taten vollbracht.«
»Ja, super viele gute Taten sogar. Leckeres Moos gesammelt, Pilze gebracht, Nackenmassage.«
»Das Mammut hat gar nichts davon erzählt. Aber immerhin scheinst du deine Schuld ja jetzt einzusehen.«
»Nee,
also das sieht er nicht. Das war doch alles nur ganz freiwillig, was ihr getan habt.
Aus reiner Jäger-Nächstenliebe.«
»Und wie wär's, wenn du dich freiwillig aus reiner Jäger-Nächstenliebe für all die Missetaten mal sofort beim Mammut entschuldigen würdest?«
»Entschuldigen? Wofür denn?«
»Zum Beispiel für jene gemeinen und hässlichen Worte, die ihr damals dem Mammut an den Kopf geworfen habt. So gemein, dass es geweint hat und sich sogar vor Kummer in die Tiefe stürzen wollte.«
»Ach, das war doch nur Spaß, euer Mammut-Ehren.«
»Spaß? Weißt du denn nicht, dass das wehgetan hat?«
»Das kann doch gar nicht wehgetan haben.«
»Und woher weißt du das so genau?«
»Weil das Mammut gar keine Beule am Kopf hatte. Hat nicht mal Aua gesagt, euer Ehren. Außerdem kann ich das sofort hundertprozentig beweisen, dass das nicht wehgetan hat.«
»Beweisen? Wie denn? Da ist das Mammutgericht aber mal gespannt.«
»Ganz einfach«, rief der Allerkleinste, »an mir selbst. Ich lasse mir einfach genau die gleichen Worte an den Kopf werfen, dann werden wir ja sehen.«
Kurz darauf lief der Allerkleinste zu den anderen kleinen Wilden. Als die von seinem Plan hörten, waren sie gleich Feuer und Flamme. Einen Böse-Worte-Test machen, das klang cool.
»Klar, da machen wir mit.«
Zuerst verkleidete sich der Allerkleinste als Mammut, damit alles noch viel echter ist. Er zog ein dickes Fell über, setzte sich einen schwarzen Lappen auf und steckte sich Zweige als Stoßzähne an.
»Am besten, wir gehen alle zur Mammutschlucht, genau wie damals. Ich stelle mich auf die eine Seite und ihr auf die andere. Und wenn ich am Abgrund stehe, müsst ihr mir die gleichen Worte an den Kopf werfen wie damals dem Mammut. Und kein bisschen netter, okay?«
»Abgemacht«, riefen die kleinen Wilden begeistert. »Kein bisschen netter.« Nachdem sie alle zur Schlucht gewandert waren und sich der Allerkleinste am Abgrund aufgestellt hatte, fingen sie von der gegenüberliegenden Seite sofort an, die ersten gemeinen Worte rüber zu pfeffern.
»Hör mal, Mammut! Schämst du dich nicht, so dick und fett herumzulaufen?
Wenn wir so hässlich wären wie du, würden wir uns auf der Stelle in den Abgrund stürzen. Was ist? Spürst du schon was?«
Nicht das Geringste spürte der Allerkleinste. Im Gegenteil, musste sogar lachen darüber.
»Ich? Dick und fett?
Potthässlich«, riefen die anderen kleinen Wilden. »Guck doch mal deine Zähne an, diese verdrehten Dinger. Das sind doch keine Zähne, das sind Kringelbeißer, krumme Gurken, Pferdegebiss. Und jetzt?« fragten die kleinen Wilden. »Kommen schon ein paar Tränen bei dir?«
»Nicht die kleinste. Ich bin ja schließlich nicht so ein Weichei.«
Die kleinen Wilden machten munter weiter.
»Ach, dann sieh dir doch mal diese ekligen Zotteln an, wie die stinken. Pfui, Spinne, puh!«
Aber auch das haute den Allerkleinsten nicht vom Hocker.
»Könnt ihr nicht noch einen Zahn zulegen? Bisschen mehr Fantasie, bitte!«
Das ließen sich die anderen nicht zweimal sagen.
»Du bist ein kleiner, oberhässlicher Wabbelsack«, brüllten sie. »Und so lächerlich klein, ein mini-kleines Wabbelsäckchen!«
»Aua!« Diese Stelle mochte der Allerkleinste plötzlich gar nicht so, die tat ihm weh. Das Wort »klein«, das traf nämlich genau seine empfindliche Stelle. Doch die aufgedrehten kleinen Wortewerfer waren nicht mehr zu bremsen. Sie merkten, dass sie einen wunden Punkt getroffen hatten.
»Hey, was ist denn passiert? Verkleidetes Mammutjägerlein, so geschrumpft auf einmal, klein geschrumpft«, giggerten sie. Schaut mal, wie unsere gemeinen Worte es schrumpfen lassen. Immer kleiner lassen sie ihn schrumpfen. Auf Kieselsteingröße. So klein. Jetzt kann er unterm Tisch Fallschirm springen.
Ich bin nicht so klein. Das täuscht,
sagte der Allerkleinste da, ziemlich leise, kleinlaut.
Nein, das sagte er gar nicht, das dachte er nur.
Er war nämlich sehr still geworden. Doch je stiller er wurde, umso aufgekratzter wurden die kleinen böse Wortewerfer, fingen jetzt sogar an zu singen.
Unser Mammutjägerlein passt in jedes Körbchen rein und begackeierten sich aus vollen Hälsen. Und wisst ihr, warum er keine Körbchen mag? Hat Angst, dass man ihn da drin für eine Brombeere hält.
Sie bekamen erst gar nicht mit, dass der Allerkleinste auf einmal Tränen in den Augen hatte. Doch dann merkte es einer.
Guck mal, jetzt weint die kleine Körbchenbeere. Ja, heult richtig Tränen.
Oh, In diesem Moment kamen die kleinen wilden Wortewerfer wieder zu sich, waren plötzlich ganz ratlos, was sie machen sollten.
»Nimm's nicht so krumm«, versuchten sie, den Allerkleinsten zu trösten. »War doch nicht so gemeint, war doch nur Spaß.«
Aber der blieb noch ziemlich lange still, sagte den ganzen Heimweg lang keinen Ton. Als die kleinen Wilden endlich zu Hause ankamen, standen schon die Alten vor der Höhle.
»Na, da kommen ja unsere müden Krieger. Wo habt ihr denn diesmal gesteckt? Warum seid ihr nur immer zu spät?«
»Wir mussten was Wichtiges ausprobieren.
Wir haben einen Böse-Worte-Test gemacht.« »Böse-Worte-Test? Ach ja, dann könnt ihr gleich noch den Vor-der-Höhle-Schlaftest hinterher schieben.«
Die Alten zeigten mit dem Finger auf die Decke, die vor der Höhle lag.
»Da lang bitte.«
Die kleinen Wilden taten wie befohlen und krauchten einer nach dem anderen ins warme Fell. Während sie in einen tiefen Schlaf fielen, musste der Allerkleinste noch sehr lange nachdenken. Am nächsten Tag hatte der Allerkleinste plötzlich die rettende Idee. Er würde das Mammut dazu bringen, sich an ihn zu erinnern. Er erinnerte sich nämlich daran, was sein Urgroßvater ihm erzählt hatte.
»Pass mal auf, ein Mammut hat zwar ein löchriges Gehirn, aber es gibt trotzdem eine Sache, die es nie vergisst, ein unverhofftes Geschenkkörbchen.
Denn das würde unauslöschlich tief und für immer in seinem Herzen bewahrt.«
»Oh, das klang super. Das ist genau, was ich brauche«, dachte der Allerkleinste.
Er wartete, bis die anderen kleinen Wilden in der Steppe waren und machte sich dann ans Werk. Zuerst schnappte er sich den größten Korb, sammelte darin Muscheln und Tannenzapfen und schnitzte lauter kleine Dinge, die zu Herzen gehen. Dann packte er die verschiedensten Leckereien hinein, Pilze, Rosinen, Himbeeren, Brombeeren, und als i-Tüpfelchen schmückte er das Ganze mit einem großen Strauß bunter Blumen und hübschen Gräsern, bis er zum Schluss den schönsten Geschenkekorb der Welt zusammen hatte.
Das Mammut wird staunen.
Er nahm den prall gefüllten Korb auf die Schulter und konnte es kaum erwarten, sein Wunderwerk feierlich zu überreichen.
Da fiel ihm plötzlich ein, »Vielleicht sollte ich lieber nicht mitten durch die Steppe gehen. Vielleicht ist es besser, wenn ich einen heimlichen Umweg mache.«
Als echter Mammutjäger wollte er auf keinen Fall mit einem unvergesslichen Geschenkkörbchen angetroffen werden. Doch Pech gehabt. Wie aus dem felsigen Boden gewachsen, tauchten plötzlich die anderen kleinen Wilden vor ihm auf. »Nanu«, wunderten sie sich, »du hier? Mit Mammut-Geschenkkörbchen? Das hätten wir von dir aber nicht gedacht.«
Der Allerkleinste ließ seinen Geschenkkorb los und wurde rot. Er ging ganz schnell weit weg von dem Korb.
Welches Geschenkkörbchen? Ach, das da! Nee, das ist doch nicht meins. Das gehört mir nicht.
Auch wenn es nicht dir gehört, wem denn sonst?
Keine Ahnung. Hat vielleicht jemand hier vergessen?
Plötzlich, tap, 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 tauchte auch noch das Mammut auf.
Was ist das denn Schönes? Rief es. Ein Präsentkorb. Oh, ist der für mich?
Ja, brummelten die kleinen Wilden. Das Mammut konnte kaum glauben, was es sah.
So was hab ich ja noch nie bekommen. Och, wie süß, schwärmte es. Alle Sorten Beeren, mit frischer Mooseinlage, wie edel. Und wie herzlich das duftet. Und hier, och, wie goldig. Ein Herz aus Birkenrinde. Oh, mit Zettel dran. Für das liebe Mammut.
Das Mammut war außer sich vor Rührung.
Darf ich erfahren, wer von euch der großartige und edle Spender ist?
Die kleinen Wilden sahen den Allerkleinsten an, doch der schüttelte vergnatzt den Kopf.
Also, ich nicht. Ich hab nichts damit zu tun.
Und die anderen?
Ja, wir eigentlich auch nicht.
Das ist aber schade, seufzte das Mammut. Das ist jammerschade. Dann muss es sicher ein unbekannter Spender sein. Jemand, der unerkannt bleiben will. Oh, welch noble Geste. Ach, wie gern hätte ich seinen Namen erfahren. Wie gern hätte ich ihn für immer in mein Herz geschlossen.
Da änderten die kleinen Wilden plötzlich ihre Meinung und sagten, »Tut uns leid, dass wir nicht gleich die Wahrheit gesagt haben, aber um ehrlich zu sein, das Geschenk ist doch von uns. Wir sind die edlen Spender.«
»Ihr? Oh, hab ich's doch geahnt«, sagte das Mammut erleichtert. »Allerliebsten Dank. Das werd ich nie vergessen. Das werd ich sofort dem obersten Gericht erzählen.«
Da hielt es der Allerkleinste nicht mehr aus.
»Das stimmt ja gar nicht«, brüllte er. »Der Geschenkkorb ist von mir ganz allein.«
»Ach, jetzt auf einmal.«
»Schon immer gewesen, die ganze Zeit.«
»Ja, aber jetzt ist er von uns. Du wolltest ihn doch nicht. Hast dich ja geschämt.«
»Och, bitte«, rief das Mammut dazwischen, »nicht streiten, sonst bricht mir das Herz.«
»Wenn's du aber weißt, hab ich alles ganz alleine gesammelt und geschnitzt.«
»Vorhin hast du gesagt, es gehört dir nicht und dass du nichts damit zu tun hast, oder? Deshalb ist er jetzt von uns.« Das Mammut spürte Zorn in sich aufsteigen.
»Ruhe jetzt«, grollte es. »Ich will euer Geschenk nicht mehr. Ihr könnt das behalten.«
»Behalten?« waren die kleinen Wilden plötzlich baff.
»Wieso denn das?«
»Weil ich es nur annehmen kann, wenn ihr euch vertragt und wenn es von euch gemeinsam ist.«
Da besannen sich die kleinen Wilden und begruben in Rekordzeit ihren Streit.
»Bitte, Mammut, nimm es an. Das ist von uns allen, versprochen, von uns allen zusammen.«
Da war das traurige Mammut wieder ein glückliches Mammut. Und während es in freudiger Hochstimmung zum obersten Mammutgericht eilte, um ihm alles zu erzählen, machten sich die kleinen Wilden schleunigst auf den Weg nach Hause, wo schon die Alten vor der Höhle standen. Allerdings recht unfreudig. Und statt Geschenke teilten sie einen Korb voller Anpfiffe aus.
»Wo habt ihr Banausen so lange gesteckt?«
»Wir haben uns Sorgen gemacht. Ihr wisst nicht zufällig, wo der große Weidenkorb hingekommen ist, ha?«
»Welcher Weidenkorb?«
»Der extra große, den wir zum Familienpicknick benutzen.«
»Ach, der?
Nein, wo der war, das wussten sie nicht. Kein einziger von ihnen.«
»Vielleicht«, sagten die Alten, »hilft euch ja etwas frische Nachtluft auf die Sprünge.«
»Ha?«
Sie zeigten auf die Decke, die schon ausgebreitet vor der Höhle lag. Die kleinen Wilden kuschelten sich darin ein. Und nachdem sie versprochen hatten, in Zukunft wieder alles gemeinsam zu machen, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf.
Gelacht.
Am nächsten Morgen machten sich die kleinen Wilden unerschrocken auf den Weg zum obersten Mammutgericht. Sie liefen durch die Steppe und riefen: »Hallo, Mammutgericht, wo bist du? Bitte kommen!« Doch merkwürdigerweise erhielten sie keine Antwort. »Was ist los?« So laut sie auch riefen, schweigen. Sie liefen in die Nachbartäler und probierten es bei den Blumenwiesen. »Hallo, hallo!« Immer wieder, bis ihnen auf einmal der Steppenwind ein fernes Schnarchen zutrug. »Ein typisches Mammutschnarchen«, sagte der Allerkleinste. Tatsächlich entdeckten sie hinter einem Hügel das oberste Mammutgericht. Es lag da und schlief unter seinem Felsentisch. Als die kleinen Wilden die drei mächtig Schlafenden ganz vorsichtig am Rüssel antippten, fuhren die erschrocken hoch.
»Was habt ihr hier zu suchen?« schimpften sie. »Wisst ihr denn nicht, dass es ungebührlich ist, das Gericht beim Mittagsschlaf zu stören?«
»Wir wollten doch nur mal kurz fragen, ob das Mammut schon das Neueste über uns berichtet hat.«
Die drei mächtigen obersten Mammutrichter erhoben sich rasch und rückten ihre schwarzen Perücken zurecht und setzten sich in würdiger Haltung wieder an den Felsentisch.
»Selbstverständlich hat uns das Mammut berichtet. Es hat uns erzählt, dass ihr lauter gute Taten vollbracht habt, dass ihr es mit Geschenken geradezu überhäuft habt.«
»Wow, das hat es gesagt? Und was noch?«
»Es hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Erwähnt, dass ihr euch in der Zwischenzeit sogar entschuldigt habt, dass ihr versprochen habt, es nie wieder zu jagen und dass ihr jetzt die liebenswürdigsten kleinen Mammutfreunde in der ganzen Steppe wärt. Allein uns fehlt der Glaube.«
»Was denn für ein Glaube?«
»Dass ihr Schlingel euch wirklich gebessert habt und rums
viel passend zum Zweifel dazu eine Richterfaust auf den Tisch, dass die kleinen Steinchen nur so flogen.
Dass ihr stattdessen im Herzen noch immer fiese kleine Fleischfresser seid.«
»Das sind wir gar nicht mehr«, riefen die kleinen Wilden. »Wir haben uns verändert. Ehrlich, wir mögen überhaupt kein Fleisch mehr. Ah, wir sind echt geheilt.«
»Und woran kann das oberste Gericht das bitteschön erkennen?«
»Daran, dass wir in Wirklichkeit jetzt Gemüse mögen.« »Ja, wir sind Gemüsefans. Brokkoli, Feldsalat, leckere Selleriestange, Kohlrabi schon morgens zum Frühstück und abends Radieschen. Kennen Sie doch den Spruch, oder? Radieschen am Abend, erquickend und labend.«
Die obersten Mammutrichter runzelten heftig die Stirn.
»Und was ist mit der Currywurst, von der ihr letzte Nacht alle geträumt habt?«
»Was für eine Currywurst? Das kann nicht sein, euer Mammut-Ehren. Eure Traumspione müssen sich verhört haben.«
»Und ob das sein kann? Haha, wir haben sogar gehört, wie euch das Wasser im Munde zusammengelaufen ist. So laut war das.«
»Ach so, ja klar. Ja, das kam daher, weil das nämlich keine Currywurst war, genau, sondern eine Karo-Wurst.«
»Karo-Wurst? Davon hat das Gericht noch nie was gehört.«
»Abkürzung für Karotte, euer Ehren. Mohrrübe. Und die in Wurstfarbe bemalt. Aus Spaß. Sie täuscht echt aus. Karo-Wurst. Kennt doch jeder. Also jeder Vegetarier.«
Um
zu zeigen, dass sie von jetzt an die echtesten aller Vegetarier waren, hob der Allerkleinste die Hand zum Schwur und rief:
»Sprecht mir nach! Wir, die kleinen Wilden, schwören, wir, die kleinen Wilden, schwören, dass wir nie wieder auch nur das kleinste Mammutschnitzel anrühren, nie wieder auch nur das kleinste Mammutschnitzel anrühren, auch wenn es uns noch so lecker anbrutzelt.
Auch wenn es uns noch so lecker anbrutzelt.
Eine gesunde Mohrrübe ist unser Ziel.
Eine gesunde Mohrrübe ist unser Ziel.
Wir zeigen von nun an auch allen Saftbraten die kalte Schulter. Au!
Die kalte Schulter. Au! Nachdem das letzte Au verklungen war, musste sich das Mammutgericht erstmal seine empfindlichen Ohren ausschütteln. Dann zog es sich zur Beratung hinter den Hügel zurück. Und als es wieder zum Vorschein kam, verkündete es:
»Im Namen der Mammuts ergeht folgendes Urteil. Die angeklagten kleinen Wilden werden vorerst nicht weiter bestraft. Sie dürfen weiter frei in der Steppe herumlaufen, spielen und Abenteuer erleben.«
Als die kleinen Wilden das hörten, fingen sie zu jubeln an.
»Au! Au!«
Aber das Gericht war noch nicht fertig
und sagte: »Allerdings stehen die Angeklagten bis auf Weiteres unter strenger Beobachtung.«
»Unter strenger Beobachtung? Weshalb denn das?«
»Damit das oberste Mammutgericht besser sehen kann, ob ihr in Zukunft euren Worten auch Taten folgen lasst.«
»Aber na klar«, riefen die kleinen Wilden, »eine Menge Taten.« Sie hatten sogar schon einen Plan. Sie wollten auf der Stelle wilde kleine Gärtner sein. Die wildesten überhaupt. Sie liefen zurück nach Hause, schnappten sich Hacke und Schaufel und suchten sich ein passendes Fleckchen Erde neben ihrem Teich aus. Sie gruben und buddelten, machten Löcher mit der Hand, steckten kleine Salatsetzlinge hinein und begossen alles mit Wasser aus der Gießkanne. Und dann war es fertig. Das wildeste Gemüsebeet. Ist zwar ein bisschen klein, fanden die erschöpften Gärtner, aber dafür kann man es von allen Seiten sehr gut sehen. Ja, bei Tag und bei Nacht. Und besonders jetzt, im Mondschein. Das fanden auch die Alten, die sich inzwischen um das Beet versammelt hatten und das Werk ihrer Kleinen in Augenschein nahmen.
Heilige Tundra, staunten sie.
Haha, das habt ihr aber toll gemacht. Zur Belohnung bekommt ihr alle einen Haselnussauflauf und dürft euch aussuchen, wo ihr heute Nacht schlafen wollt.
Wir wollen bei unserem Gemüsebeet übernachten.
Nachdem die Alten ihnen Kopfkissen, Wärmflaschen und zwei extra dicke Decken ausgebreitet hatten, machten es sich die kleinen Wilden gemütlich. Sie waren müde. Aber irgendwie konnten sie trotzdem nicht schlafen. Sie hatten noch so viel vor. Was sie nicht noch alles pflanzen und züchten wollten: Zuckerhutsalat, pinke Paprika und Karos. Ja, ja, Mohrrüben. Und wenn wir unsere erste Möhre geerntet haben, dann können wir sie ja kreuzen.
Ja, kreuzen klingt gut.
Mit einer kleinen Wurst zum Beispiel.
Genau.
Wir pflanzen ein paar kleine Bockwürstchen ganz unauffällig neben dem Spargel. Und unter den Kohlrabi-Blättern lassen wir etwas Platz für ein paar Hackbällchen. Ja, und wenn wir unsere erste riesige Bulettenrübe haben, züchten wir daraus unsere erste Mammutkarotte. Wow!
So redeten die kleinen Wilden noch eine Weile unter dem Nachthimmel neben ihrem Gemüsebeet, bis sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf fielen. Ja.